SWR 2 Wissen.
Jetzt kommen sie von Gammertingen her. Da hört man schon Panzer, das hat man gehört. Und da sind die Leute natürlich auf der Straße rumgesehen und haben dann natürlich. Und der Bürgermeister, seine Frau, die hat ganz in der Nähe von uns daheim gewohnt. Und die hat noch gesagt, oh je, jetzt verspielen wir den Krieg noch gar doch noch. Die hat das nicht kapiert. Ja, manche haben halt noch doch gesagt, mein Gott, gestern hat man noch gewonnen. Da haben wir noch Heil Hitler geschrien. Und jetzt kommen die Fahne raus.
An dem Tag, wo also bei uns im Dorf der Einmarsch war, wo halt die französischen Truppen da eingekriegt sind, da sind halt noch die Panzer eingefahren und das ganze Dorf durch. Und bei uns im Lokal, da war das ganze Lokal voll mit deutschen Soldaten. Die haben schon gewusst, dass da Ende ist, haben da schon gewartet, bis die kommen. Gell?
Die Panzer kamen vom Schwarzwald her. Das Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Schwäbischen Alb. Eine Sendung von Annette Selk.
In den letzten Apriltagen des Jahres 1945 stellt sich an vielen Orten in Deutschland ein letztes Aufgebot alter Männer und Kinder gegen die anrückenden Alliierten. In Berlin tobt der Häuserkampf, auch wenn die Stadt bereits in Trümmern liegt. Doch in Süddeutschland ist der Zweite Weltkrieg praktisch bereits vorbei. Ende April 1945 stehen in den meisten süddeutschen Dörfern und Städten französische und amerikanische Panzer. Die militärischen Anlagen auf dem schwäbischen Heuberg zwischen Albstadt und Städten am Kalten Markt haben die französischen Truppen sogar schon am 22. April erreicht.
Morgen.
Guten Morgen.
Schneidet man sich an?
Ja, müssen wir.
Heute befindet sich auf dem Gelände auf dem Heuberg der einzige Bundeswehr-Truppenübungsplatz in Baden-Württemberg. Auf dem Parkplatz wartet der ehemalige Oberleutnant Markus Klotz in einem Armee-Jeep mit Sigmaringer Kennzeichen. Der langjährige Soldat betreut heute als Ehrenamtlicher die militärgeschichtliche Sammlung des Bundeswehrstandorts.
Der Truppenübungsplatz ist 1910 in Nutzung gegangen und das Lager Heuberg ist 1914 fertiggestellt worden. Und das ist mit eins der repräsentativen Gebäude. Das ist die ehemalige Offizierspeiseanstalt der Kaiserlichen Armee. Und die ist 1916 fertiggestellt worden und steht als einziges Gebäude unter Denkmalschutz. Deswegen ist da auch jetzt die militärgeschichtliche Sammlung drin. Da gehen wir jetzt mal rein.
Im Innern des herrschaftlichen Gebäudes, unter der hohen gewölbten Decke, wurden für die historische Sammlung verschiedene Kriegsszenarien aufgebaut. In der Ecke neben dem Eingang steht ein leichter offener Jeep, davor zwei Puppen in der französischen Uniform von de Gaulles Befreiungsarmee. Städten am Kalten Markt steht auf dem Wegweiser vor dem Fahrzeug. Und eigentlich sehen die Franzosen aus wie amerikanische Soldaten in ihren hellbeigen Armeejacken und khakifarbenen Hosen.
Als die Franzosen unter de Gaulle 1943 auf der Seite der Alliierten dann hier mit eingestiegen sind, mussten die mit amerikanischem Material ausgerüstet werden, weil sie hatten ja nach 1940 nichts mehr. Weil dieser Anteil Armee, der ja noch bis 1942 in Vichy regierte, der ist ja auch aufgelöst gewesen. Und damit war ja Frankreich aus dem Rennen, sind dann aber hier neu aufgestellt worden. Und da war dann die 2. Division Blandé, also die 2. Panzerdivision, die ist hier in diese Region einmarschiert.
1943 kämpfen de Gaulles Soldaten Seite an Seite mit den Alliierten in Italien. Einen wichtigen Teil der französischen Armee bilden dabei die vielen, oft zwangsrekrutierten Kolonialsoldaten aus Afrika. Anfang Februar 1945 befreit die alliierte Front das Elsass. Nach dem Willen der Amerikaner sollen die Franzosen jetzt die Rheinfront sichern. Doch die überqueren stattdessen den Rhein und setzen den Vormarsch durch Süddeutschland fort. Die verbleibenden Wehrmachtsangehörigen in der Region ziehen sich zurück und leisten keinen Widerstand mehr. Auch das Lager Heuberg wird den anrückenden französischen Soldaten ohne Gegenwehr übergeben. Jetzt, wo der Krieg zu Ende ist, versammeln die französischen Besatzer hier Displaced Persons, Zwangsarbeiter und vor allem ehemalige Kriegsgefangene aus dem Osten. Bis zu 20.000 Angehörige der Sowjetunion halten sich zeitweise im Lager Heuberg auf.
Hier sind ja Sachen passiert nach dem Krieg mit diesen 20.000 Mann. Die sind jeden Tag zum Plündern ausgerückt. Die sind bis nach Bad Saulgau gekommen. Die haben alles, was nicht niedennagelfest war, haben die sich unter den Nagel gerissen. Die haben hier auch Gewaltverbrechen ausgeübt, aber man konnte ja nichts dagegen machen. Die Franzosen haben da auch nichts unternommen in dem Sinne. Die haben da kein Interesse daran gehabt. Die haben nur Interesse daran gehabt, die in die Heimat abzuschieben. Und das hat bis 1946 gedauert, bis sie dann alle weg waren.
In diesen ersten Monaten nach Kriegsende, ohne funktionierende Polizei, herrschte in der französischen Besatzungszone der Ausnahmezustand. In dem schwäbischen Dorf Inneringen, zwischen Gammertingen und Sigmaringen gelegen, beschreibt der damalige Pfarrer Alfred Heinzler die Vorgänge bei Kriegsende. Einen entsprechenden Bericht forderte das Erzbistum Freiburg im Sommer 1945 von allen Pfarreien des Bistums.
Am Montag, dem 23. April, wurde bekannt, dass die ganze Gegend eingekesselt sei. Am 24. April, mittags 15.15 Uhr, zogen marokkanische Panzer ein. Es waren etwa 50 bis 100 Fahrzeuge.
Auch der spätere Inneringer Braumeister Ewald Meyer hat den Einmarsch der französischen Panzer aus der elterlichen Wirtschaft zur Sonne heraus beobachtet. Für ihn gehören diese Erlebnisse zu den ersten Erinnerungen seines Lebens.
Ich weiß halt, als die Wirtschaft voll war mit Soldaten, da war ich vier Jahre alt. Und noch sind die Panzer reingefahren, haben noch auch gehalten. Die sind noch reingekommen, die Soldaten, die französischen. Und noch haben sie die Männer alle, die sind noch raus, das kann ich mich noch erinnern, die so Hände hoch, sind hier da Treppen untermarschiert. Die haben da auch noch ihr Gewehr dabei gehabt. Und die haben sie noch natürlich gleich da entwaffnet. Da haben sie die Gewehr gleich demoliert und kaputt gemacht.
Die damals 19-jährige Johanna Ott erlebte den Einmarsch der französischen Truppen auf dem elterlichen Bauernhof in der Ortsmitte von Inneringen.
Die sind ja so gekommen, ins Haus gekommen. Da war mein Vater gerade noch auf dem Feld, wo die dann gekommen sind und wir waren allein. Und dann sind die gekommen, sind in den Stall rein. Gerade der Franzose und noch einer dabei und hat gesagt, das Kalb, das nehmen wir mit, das brauchen wir. Und dann haben wir Mädchen gesagt, das gibt's doch gar nicht, das geht nicht, das können wir nicht hergeben. Unser Vater ist nicht da, da haben wir gar kein Recht, das Kalb herzugeben. Die sind gegangen, tatsächlich gegangen, und haben es nicht mitgenommen, das Kalb. Und der ist dann gekommen, haben wir es ihm gesagt, na, das sagt, um Gottes Willen, natürlich muss man das geben. Da darf man kein Theater machen. Und die sind dann auch wieder gekommen und haben das Kalb gleich so mitgenommen.
Aus dem Bericht von Pfarrer Heinzler. Am 25. April trafen neue französische Truppen hier ein. Von Stunde zu Stunde steigerten sich die Massen. In den kommenden Tagen glich der Ort einem wahren Heerlager. Zahlreiche Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Viele mussten in den Ställen übernachten.
Die haben ja dann eine Kommandantur gemacht bei uns. Wir waren Leute, haben wir in zwei Zimmer so gehaust und dann in der Küche, zuerst am Anfang. Und der Pfarrer, sei Haushälterin, das Pfarrhaus hat man ja müssen ganz räumen. Die Haushälterin ist auch zu uns noch gekommen. Die war dann auch noch da. Und der Pfarrer war da, war nur Schwester im Ort. Ehrwürdige Schwester. Der war bei der Schwester. Aber das ist alles nicht lang gegangen.
Johanna Ott, verheiratete Johanna Meyer, ist eine kleine, hellwache Frau und gehört heute mit ihren 90 Jahren zu den ältesten Inneringern. An die Besatzer hat sie keine schlimmen Erinnerungen. Sie war heilfroh, dass der Krieg endlich vorbei war. Bald nach dem Einmarsch suchen die Franzosen im Dorf nach einem neuen Bürgermeister. Nach einigen Wochen wird Johann Georg Ott, der Vater von Johanna, von der französischen Besatzung als Bürgermeister des Dorfes eingesetzt.
Den hat man gefragt, der Pfarrer, was sie von dem Ott jetzt haltet. Und der hat er natürlich gelobt. Das hat natürlich alles gewusst im ganzen Ort, dass er gegen Nazi war, immer. Und noch so ist er dann, hat er die eingesetzt. Und dann ist noch, ich glaube, noch 2 Jahre ist er gewählt worden. Da haben sie ihn, dann hat er noch das Dorf gewählt. Und dann hat man noch mal gewählt, wie weiß nicht. Und noch, ich glaube, das dritte Mal hat man dann einen Erznazi gewählt. Da sind die doch wieder. Die sind sofort wieder hochgekommen im Dorf.
Von dem Bürgermeister oder dem Schultes, der von 1933 bis 1945 im Amt war, Wilhelm Fritz, sprechen die alten Innerringer noch heute. Auch Johanna Meyer mit ihrer noch etwas jüngeren Freundin Fanny, auch sie eine gebürtige Innerringerin.
Die Schwester Philipp reizt zu, ich will mir so einen Kaffee schön sehen, viel.
Zum Beispiel habe ich gestern ja da Nette gesagt, weißt du, wie einmal der Übernazi Schultes, wenn der zu den Leuten gekommen ist und hat gesagt, sie haben den gefallen, wie der sich benommen hat. Okay. Bei ihrem Opa hat er das auch gesagt.
Da war er drauf mal verrissen. Ja.
Was liegt heute am Menschenleben?
So ist es, ja.
Wenn nur Deutschland lebt, Sohn.
So ähnlich, ja.
Nach Kriegsende, in den ersten Monaten der Besatzung, hilft Johanna ihrem Vater bei seiner neuen Arbeit auf dem Rathaus als Nachfolger von Wilhelm Fritz.
Die haben vor lauter Hitler- und Nazi-Geschichten haben die nichts Gescheites geschafft gehabt auf der. Da war eine Sauerei, das war immer schlimm. Und da hat ich dann geholfen. Hat ihr nachher noch die Lebensmittelkarte gegeben. Einer im Haushalt muss aufs Rathaus kommen jeden Monat und hat eine Lebensmittelkarte geholt. Oder wenn jemand einen Schuhschein beantragt hat, das ist ja noch weile gegangen.
Hunger leidet niemand auf dem Land. Doch die Härten des Besatzungsregimes machen sich auch im Dorf bemerkbar. Gefürchtet waren die Requirierungen der Franzosen.
Das war schlimm. Da hat man also eine Auflage gekriegt auf dem Rathaus. So viel und so viel muss man stillen. Fahrräder oder Anzüge oder was weiß ich. Oder so. Und das hat man dann ausgeschält und hat also das hat die Leute dann aufs Rathaus bringen müssen. Oder Schuhe sogar hat man müssen. Im Anfang war das schon hart.
Vergnügungen gab es allerdings auch im Dorf. Wenn auch von oben verordnete.
Das hat auch vom Rathaus aus passieren müssen, ausschellen lassen. Da wollte die gerade von der Kommandantur aus ein Fest veranstalten, ein Friedensfest. Und da hat man dann die jungen Mädchen gebeten, mehr oder weniger, sie sollen da auch dazukommen. Und man ist tatsächlich gegangen, da bin ich auch dazugegangen damals. Und da war noch Musik. Mein Gott, das war für Junge, wir haben das jahrelang nicht mehr gehabt. Mal, dass man mal einen netten Tanz gemacht hat oder so. Da ist man, die meisten sind gekommen und viele haben natürlich sehr geschimpft. Aber das hat ja keinen Sinn gehabt. Und das ist harmlos, nett. Ich habe es nicht gefunden damals.
Grüß Gott.
Hallo.
Sind Sie die Frau Selter?
Ja, sind Sie.
Grüß Sie, kommen Sie.
20 Kilometer südlich vom Dörfchen Innerringen. Sigmaringen an der oberen Donau. Rund 15.000 Einwohner. In der Mitte der Stadt thront das Hohenzollernschloss, das seine Märchenfassade allerdings erst um 1900 erhielt. Ganz in der Nähe davon, im neu erbauten Landratsamt, arbeitet und forscht der Archivdirektor Dr. Edwin Ernst Weber.
Sigmaringen vorn vom Schuss, im wahrsten Sinn des Wortes. Natürlich ein Ort, in dem seit Anfang der 40er Jahre auch Flüchtlinge unterkommen, Zwangsarbeiter tätig sind, Ausländereinsatz findet auch hier statt. Auch hier gibt es die Abgründe des Nationalsozialismus mit Euthanasiemorden. 90 Patienten hier aus dem Fürst-Karl-Landeskrankenhaus werden in Grafenegg und Hadamar 1940-41 ermordet. Es ist eine katholische Stadt natürlich, die ja so zwischen Anpassung und einer gewissen Resilienz sich bewegt. aber ansonsten eben auch hier im Grunde genommen dem Nationalsozialismus auch verfällt, wie andernorts auch.
Kurz vor Kriegsende allerdings ereignet sich in dem kleinen Sigmaringen Weltgeschichte. Eine Folge des Vormarschs der Alliierten in Frankreich, die nach der Invasion in der Normandie die Wehrmacht vor sich hertreiben. Die mit den Nazis kollaborierende französische Regierung, das sogenannte Vichy-Regime unter Staatschef Pétain, wird beim Rückzug der Wehrmacht aus Frankreich quasi unfreiwillig mit evakuiert und kommt über Neustadt an der Weinstraße nach Sigmaringen.
Schloss wird für sie freigeräumt. Die fürstliche Familie wird nach Wilflingen verfrachtet in das Schloss der Stauffenberg. Ist ja insofern vakant, als die Stauffenberg nach dem 20. Juli, auch wenn sie eher zum weiteren Verwandtenkreis des Attentäters gehören, eben auch dieser Sippenhaft anheimfallen. Und das Schloss steht dann als Residenz dem Marischal Pétain zur Verfügung.
Über 1500 Franzosen flüchten im Gefolge der Vichy-Regierung in das Provinzstädtchen Sigmaringen. Auf den Straßen trifft man auf Männer mit Baskenmützen und geschminkte Französinnen in Seidenstrümpfen. Auch der Arzt Louis-Ferdinand d'Estouche, als Autor unter dem Namen Céline bekannt, verbringt die letzten Kriegsmonate in Sigmaringen. Doch dass das Ende bevorsteht, ist fast allen Beteiligten klar. Kurz vor dem Einmarsch der französischen Befreiungsarmee löst sich der Vichy-Operettenstaat auf.
Aber es wird im Grunde genommen die Trikolore von den abziehenden Vichy-Regierungen am Schloss ja, einfach runtergenommen und ein, zwei Tage später von den vorrückenden Alliierten, den gaullistischen Truppen, dann wieder gehisst. Also es ist ein nahtloser Übergang.
Die französische Zone im Südwesten ist die kleinste der vier Besatzungszonen. Das Gebiet in der Form von zwei übereinanderliegenden Dreiecken umfasst im Norden die Pfalz, Rheinhessen und das Saarland, im Süden Württemberg-Hohenzollern und Südbaden. Amerikaner und Briten haben es im Zuge des Potsdamer Abkommens nachträglich an die Franzosen abgetreten und Frankreich so zur vierten Besatzungsmacht erklärt.
Im Grunde genommen ist es aber eine eigenständige Besatzungspolitik und die ist durchaus interessant, indem man einfach versucht, mit den Mitteln der Kultur diese Reeducation, diese Demokratisierung der Deutschen zu erreichen. Und das sind eigentlich ganz bemerkenswerte Initiativen. Also die Franzosen setzen vor allem auf den Kulturaustausch. Organisieren bereits im Herbst 45, wenn es mal recht ist, zunächst in Konstanz und, glaube ich, dann wandert die Ausstellung weiter nach Überlingen, eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst. Also die ganzen diffamierten Maler und Zeichner, die ganzen Künstler, die während des Dritten Reiches eben als nicht artgerecht ausgegrenzt worden sind.
Doch die Franzosen holen sich aus ihrer Besatzungszone auch Entschädigungen für erlittene Kriegsschäden. Es kommt zu Requisitionen, Deindustrialisierungen. Unmengen Holz werden abgeschlagen, die berüchtigten sogenannten Franzosenhiebe.
Das Besatzungsregiment am Anfang war sicher problematisch. Die französische Besetzung des Südwestens war mit massiven Übergriffen verbunden. Vergewaltigungen, Plünderungen, manches verständlich, die teilweise wirklich furchtbar auch rassistisch drangsalierten und gedemütigten Zwangsarbeiter, vor allem Polen und Angehörige der Staaten der Sowjetunion, die haben sich natürlich ein Stück weit auch gerächt. Da gibt es durchaus Abrechnungen, blutige Abrechnungen.
Bis in den Herbst 1945 hinein hält sich die französische Besatzungsmacht bei solchen Vorkommnissen auffallend zurück. Es herrscht anfangs, wenn nicht gerade Rechtlosigkeit, so vielleicht doch eine Art Laissez-faire. Gleichzeitig bemühen sich auch die Besatzer im Südwesten um die Entnazifizierung der deutschen Bevölkerung. Politische Säuberung, Épuration, nennen die Franzosen das.
Manchmal denke ich vielleicht ein bisschen weniger bürokratisch als die Amerikaner, mehr auf die Personen schauend und nicht nur auf bloße Tatbestände wie Parteimitgliedschaft oder sowas. Letztlich erfolgreich ist man natürlich auch nicht, weil die Deutschen sich natürlich verweigern, die sich insgesamt als Opfer sehen, ohne die Bereitschaft, dass da vielleicht auch ein eigener Beitrag zu diesen Abgründen der nationalsozialistischen Gewalt und Unrechtsherrschaft bestehen könnte. Das dauert ja noch lang, letztlich in den 60er Jahren, als es die nächste Generation erzwingt.
Doch auch dann erfolgt diese Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die Auseinandersetzung der Kinder mit den Taten oder Unterlassungen ihrer Väter und Mütter, vor allem in den Großstädten und nur selten auf den Dörfern. Dort wird noch 2, 3 Jahrzehnte länger geschwiegen. Erst im Jahr 1995, zum Gedenken an 50 Jahre Kriegsende, gibt zum Beispiel der Landkreis Sigmaringen unter der Leitung von Edwin Ernst Weber den regionalgeschichtlichen Band Von der Diktatur zur Besatzung heraus.
Also es war damals so ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, eine Pioniergeschichte, zumindest für unseren Kreis. Wir haben natürlich im ländlichen Raum lange das Problem, dass die biografische Betroffenheit, wenn ich es mal so bezeichnen darf, dass halt einfach die Nachfahren, die Angehörigen, der Täter und der Opfer natürlich auf engstem Raum da noch leben, miteinander leben. Wir haben im Grunde genommen seit den 80er Jahren eigentlich erst eine Forschung hier im regionalen Bereich. Da ist einfach eine andere Konstellation als in den anonymen großstädtischen Räumen.
Der promovierte Historiker Weber versucht durch seine Recherchen, durch seine Arbeit immer wieder eine späte Aussöhnung zwischen Tätern und Opfern des Nationalsozialismus zu erreichen. Er lädt Nachfahren von jüdischen Familien zurück in die alte Heimat Sigmaringen ein oder recherchiert zu Fällen von sogenannter Rassenschande. Doch auch heute noch tun sich viele schwer mit einem offenen Umgang mit Verbrechen aus der NS-Zeit. Das Hüttenwerk Lauchertal beispielsweise war zu Kriegszeiten die einzig relevante Rüstungsindustrie des Landkreises Sigmaringen. Bis heute findet sich auf der Webseite des Unternehmens kein Hinweis auf die rund 1700 Zwangsarbeiter, die während des Zweiten Weltkriegs unter menschenunwürdigen Bedingungen im Werk arbeiten mussten. Gedauert hat es auch, bis die süddeutschen KZ-Außenlager wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangten. Ab 1944 errichtet unter anderem in Saulgau, Vaihingen an der Enns, Aalen, Echterdingen, Balingen, Haslach oder Biesingen im Zollernalbkreis.
Diese Lager waren inmitten der Dörfer und Kleinstädte und es gab niemanden, der nicht dort gewohnt hat und es mitbekommen hat. Also das fand wirklich vor aller Augen statt. Mit einem Grund, dass man versucht hat, es möglichst schnell nach Kriegsende unter den Teppich zu kehren. Da wollte man sich nicht dran erinnern.
Dr. Christine Glauning leitet heute das Dokumentationszentrum zur NS-Zwangsarbeit in Berlin-Schöneweide. In Biesingen, am Nordrand der Schwäbischen Alb, hat die Historikerin Mitte der 1990er Jahre das Heimatmuseum konzipiert, mit einer Dauerausstellung zu dem KZ-Außenlager des Dorfes.
Biesingen gehörte zu einer Gruppe von 7 KZ-Außenlagern, die unter dem Tarnnamen Wüste zusammengefasst wurden. Das heißt, die Häftlinge dieser Lager mussten Ölschiefer abbauen, weil das NS-Regime die wahnwitzige Idee hatte, aus diesem Ölschiefer Treibstoff zu gewinnen für die Kriegsmaschinerie. Treibstoff war absoluter Mangel in dieser letzten Kriegsphase und es war im Prinzip eins dieser letzten großen letztendlich sinnlosen Rüstungsvorhaben, die den einzigen Effekt hatten, dass Zehntausende Menschen zur Arbeit gezwungen wurden und Tausende ihr Leben lassen mussten.
Überwiegend osteuropäische Häftlinge, darunter viele Juden aus Auschwitz oder Buchenwald, wurden in dieser letzten Kriegsphase wochenlang in Güterwaggons quer durchs Kriegsgebiet transportiert. Ihre Endstationen waren unter anderem die Barackenlager der Operation Wüste, in Biesingen, Schönberg, Schörzingen, Frommern, Erzingen, Dautmergen und Dormetingen.
Für Biesingen weiß man, dass dieses Lager auf einer sehr schlammigen Wiese errichtet wurde und die Häftlinge bis zu den Knien im Schlamm standen. Das heißt, die Lebensbedingungen waren sehr, sehr schlecht, die Arbeitsbedingungen waren sehr, sehr schlecht und der alltägliche Terror war so präsent, dass für Biesingen rund 1500 Menschen starben.
Auch die Häftlinge dieser schwäbischen KZ-Außenlager wurden in den letzten Kriegstagen auf die berüchtigten Todesmärsche geschickt. Wer nicht weiter konnte, wurde von den Aufsehern am Weg erschossen.
Die Franzosen kamen und haben sehr schnell erfahren, dass sich an dem jeweiligen Ort, wie zum Beispiel in Biesingen, ein KZ-Außenlager befunden hat und dass es vor allem ein Massenlager gab, in dem die vielen Toten einfach verscharrt worden sind. Und dann hat die französische Militärregierung angeordnet, dass diese Toten exhumiert werden, und zwar durch Insassen eines sogenannten politischen Haftlagers in Reutlingen. Also das heißt, in einem Lager, in dem ehemalige Nationalsozialisten inhaftiert waren, die mussten die Massengräber exhumieren, mussten die Leichen exhumieren.
Auf Befehl der Franzosen mussten auch besonders belastete Personen aus der Umgebung, ehemalige Bürgermeister oder Landräte, die geöffneten Massengräber besichtigen. Der Schuldfrage stellte sich die Bevölkerung dennoch lange Jahre nicht. Nach Kriegsende zählten vor allem die eigenen Gefallenen und die Härten des Besatzungsregimes, unter denen man zu leiden hatte. Das war in Biesingen nicht anders als andernorts.
Es gab schon natürlich sehr früh auch diese Tendenzen, den eigenen Opferstatus hervorzuheben und das Leiden und das Schicksal der KZ-Häftlinge auszublenden. Die erste Debatte war in den 80er Jahren. Es war damals eine Gruppe der Jusos, die als erste quasi aus der Mitte des Dorfes heraus angefangen haben, Fragen zu stellen. Auch Fragen zu stellen, wieso fahren wir nach Dachau und Natzweiler, wenn doch direkt vor unserer Haustür auch ein Konzentrationslager existierte. Und da ging diese ganze Debatte wie an vielen anderen Orten auch los. Die wurden als Nestbeschmutzer beschimpft und diffamiert, haben eine kleine Broschüre herausgebracht und dann versandete das Thema wieder.
10 Jahre später, in den 90er Jahren, hat in Biesingen ein Umdenken stattgefunden. Ende 1996 kommt es zu einer ersten Begegnung der Biesinger mit Überlebenden.
Was schon auch deutlich wurde, als diese kleinere Gruppe von Überlebenden das erste Mal nach Kriegsende, wirklich nach vielen, vielen Jahrzehnten, zum ersten Mal an den Ort ihres Leidens zurückgekehrt haben. Die haben lange überlegt und es mit ihren Familien diskutiert, ob sie wirklich hinfahren sollen. Und ich denke schon, dass es ein Stück weit auch heilsam war. Viele kamen später wieder, haben ihre Kinder oder Enkelkinder mitgebracht, um ihnen das dann auch zu zeigen. Das, denke ich, war ein Stück heilsam und für die Biesinger war es wichtig, mit diesen Überlebenden zu sprechen, sich auszutauschen.
Heute gibt es in Biesingen einen Verein, der aktive Erinnerungsarbeit betreibt, der die letzten noch lebenden Zeitzeugen einlädt und auch die KZ-Dauerausstellung unterhält. Auch an vielen anderen Orten wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Wurden aus ihren Leidensstätten lebendige Erinnerungsorte. Wobei gerade in Sachen lebendige Erinnerung spätestens jetzt, 70 Jahre nach Kriegsende, ein Problem, eine Frage immer klarer zutage tritt.
Die große Herausforderung, vor die alle Gedenkstätten gestellt sind, ist ja die Frage, wie geht Erinnerung weiter ohne Zeitzeugen? Es sind nur noch ganz wenige hochbetagte Männer und Frauen überhaupt, die selbst davon erzählen können, aber die gibt es eben nicht mehr lange. Und das ist die große Herausforderung, wie wir in Zukunft an NS-Verbrechen denken, erinnern, wie Bildungsarbeit aussieht, was wir mit Schulklassen machen, in Theaterprojekten, Filmprojekten, medienpädagogischen Projekten. Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber das sind natürlich Herausforderungen für die Erinnerungsarbeit.